SRF 3.
Großbritannien will Geldwäschereien seinen Überseegebieten unterbinden. Die beschlossenen Maßnahmen richten sich vor allem gegen reiche Russen. Ein reicher Russe war heute in Freiburg allerdings nicht als Tourist, sondern als Beklagter vor Gericht. Dabei geht es um viel Geld. Geld ist auch Thema am 10. Juli, dann stimmen wir über die Vollgeldinitiative ab. Diese bringe mehr Sicherheit, sagen die Befürworter. Die Gegner sehen das freilich anders. Info 3 mit Damian Rast. Zuerst zu den wichtigsten Nachrichten des Tages und die hat Fabian Schlurp.
Die SBB reicht nach gewalttätigen Übergriffen von Fußballfans gegen ihr Personal Strafanzeige ein. Am letzten Wochenende hätten gewaltbereite Anhänger der Grasshoppers in einem Extrazug Zugbegleiter und Angehörige der Transportpolizei dermaßen bedroht, dass diese die Notbremse gezogen hätten und geflüchtet seien. Man akzeptiere keine Gewalt gegen Mitarbeitende, so die SBB, die außerdem Extrazüge für GC-Anhänger vorderhand gestrichen hat. Die Berner Young Boys können ihren Meistertitel in der Fußball-Superliga am Pfingstsonntag feiern. Die Stadt Bern hat dazu die Bewilligung erteilt und sie wendet dazu einen Kniff an. Sie stuft die Meisterfeier als traditionsreichen Anlass ein. Das kantonale Gesetz über die Feiertage verbietet eigentlich nicht religiöse Feiern an Pfingsten, es sei denn, es handelt sich um Anlässe mit Tradition. Die Regeln für Lobbyisten im Bundeshaus sorgen weiter für Diskussionen. Die Vorschläge der zuständigen Kommission des Ständerats sind in der Vernehmlassung auf Kritik gestoßen. Die Kommission möchte, dass Parlamentarier und Parlamentarierinnen künftig nur noch je einen Zutrittsausweis vergeben können, statt wie heute zwei. Zudem müssten Lobbyisten offenlegen, was ihr Auftrag ist. SVP und FDP kritisieren, die heutige Regelung sei streng genug. SP und Grüne möchten, dass neu ein Gremium über den Zutritt entscheidet, statt der einzelnen Parlamentsmitglieder. Die CVP bezweifelt, ob die Neuregelung eine Verbesserung bringt. Nun muss sich das Parlament erneut mit der Sache befassen. In Spanien hat die baskische Untergrundorganisation ETA ihre vollständige Auflösung bekannt gegeben. Die ETA habe ihre Aktivitäten eingestellt, schreibt sie in einem Brief, der zahlreichen Institutionen im Baskenland zugeschickt wurde. Bereits letztes Jahr hatte die ETA den Behörden eine Liste ihrer Waffenverstecke übergeben lassen. Im Februar ließ sie ihre Mitglieder über die Auflösung abstimmen. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 8.879 Punkten, minus 0,1%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,2%. Der Euro wird zu 1.1935 gehandelt, der Dollar zu 99,82 Rappen. Das Wetter in der Nacht: kommt im Norden verbreitet Regen auf. Morgen dominieren die Wolken und zeitweise regnet es. Die Temperaturen erreichen 13 bis 16 Grad. Im Süden gibt es Regengüsse und einzelne sonnige Abschnitte bei 20 Grad.
Info 3 Abend.
Geld waschen mit Briefkastenfirmen in britischen Überseegebieten. Das war jahrzehntelang gang und gäbe. In Zukunft soll das nicht mehr so einfach möglich sein, dank verschiedener Maßnahmen, welche die britische Regierung ergreifen will. Sie beugt sich damit dem Druck aus dem Parlament. Dass die Maßnahmen gerade jetzt kommen, dürfte kein Zufall sein. Denn treffen werden sie vor allem Russen. Und die haben in Großbritannien seit dem Giftanschlag von Salisbury einen schweren Stand. Martin Aliot fasst zusammen.
Spätestens in 2,5 Jahren müssen 14 britische Überseegebiete, vornehmlich Inseln in der Karibik wie die Cayman-Inseln und die britischen Jungferninseln, aber auch die Atlantikinsel Bermuda, öffentlich zugängliche Register anlegen, in denen die wahren Eigentümer ihrer ungezählten Briefkastenfirmen offengelegt werden. Die Betroffenen wehren sich dagegen. Die gestrige Intervention des Unterhauses dient der Bekämpfung von Korruption und Geldwäscherei. Die geschätzten Summen sind gewaltig. Sie sollen im Falle Afrikas höher liegen als die gesamte Entwicklungshilfe und ausländische Investitionen zusammengenommen. Die versprochene Transparenz wird es beispielsweise ermöglichen, die Eigentümer von Londoner Luxusimmobilien zu identifizieren. Zehntausende solcher Liegenschaften gehören formell Scheinfirmen in britischen Steueroasen. Russen bilden die größte Gruppe unter den wahren Eigentümern. Zusätzlich zu diesen Registern hat das Unterhaus gestern auch sogenannte Magnitsky-Maßnahmen verabschiedet. Der Name geht auf den 2009 im Gefängnis verstorbenen, vermutlich zu Tode gefolterten Anwalt und Rechnungsprüfer Sergei Magnitsky zurück, der Korruption in der russischen Staatsverwaltung offengelegt hatte. Die neuen Gesetze, die in den Vereinigten Staaten und anderswo bereits angewendet werden, erlauben es den Behörden, mutmaßlich korrupten Individuen Visa zu verweigern und ihre Vermögenswerte einzufrieren. Da Großbritannien und namentlich London zu den beliebtesten Fluchtpunkten dubioser russischer Oligarchen gehören, ist die entsprechende Ermächtigung der britischen Behörden bedeutungsvoll. Sie betrifft natürlich nicht nur Verdächtige aus Russland, sondern gilt global. Die Ermächtigung ist allerdings nur ein erster Schritt. Es bleibt abzuwarten, ob die britischen Behörden gewillt sind, energischen Gebrauch dieser neuen Kompetenzen zu machen und ob sie dem amerikanischen Vorbild folgen, die Namen der Betroffenen zu veröffentlichen. Es gibt starke Kräfte im Londoner Finanzplatz, Berater aller Art, Anwälte und Finanzhäuser, die von einer derartigen Transparenz nachteilig betroffen wären. Aber immerhin, die Instrumente zur Bekämpfung der Geldwäscherei sind erstmals ernst zu nehmen.
Info 3 Abend.
In Freiburg hat heute ein außergewöhnlicher Prozess begonnen. Vor dem Richter standen der russische Ölmilliardär und Besitzer des englischen Fußballclubs Chelsea, Roman Abramowitsch, sowie sein Geschäftspartner und das russische Unternehmen Gazprom. Die Europäische Entwicklungsbank fordert von ihnen 46 Millionen Franken. Ein Prozess, der die Freiburger Justiz an ihre Grenzen bringt. Freiburg-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Kurz vor neun traf der russische Ölmilliardär Roman Abramowitsch ein. Der 52-Jährige trug einen dunkelblauen Anzug und ein weißes Hemd. Umringt von 7 Anwälten spazierte er wortlos an den Journalisten vorbei, lächelte freundlich und betrat das Bezirksgericht Sahne unweit des Freiburger Bahnhofs, das von rund 20 Polizisten bewacht wurde. Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung macht bei Abramowitsch, dessen Geschäftspartner Eugene Schwidler und Gazprom eine Schuld von rund 46 Millionen Franken geltend. Die Beziehungen sind allerdings vertrackt. Eigentlich gab die Entwicklungsbank das Darlehen einer russischen Bank. Diese Bank ging pleite, hatte aber noch ausstehende Forderungen bei der Freiburger Ölhandelsfirma Runicom. Deshalb will die Entwicklungsbank nun von dieser das Geld zurück. Abramowitsch und sein Geschäftspartner waren die Besitzer dieser Freiburger Runicom. Runicom vermarktete Öl der russischen Firma Sibneft, die mittlerweile zu Gazprom gehört. Ein russisches Gericht hatte die Firma Runicom bereits 2002 verurteilt, diesen Kredit zurückzuzahlen. Kurz darauf ging das Unternehmen in Konkurs, transferierte aber vorher sein Vermögen von Freiburg nach Gibraltar. Um nun doch noch an ihr Geld zu kommen, wandte sich die Entwicklungsbank an die Freiburger Justiz. Der Fall ist keine leichte Aufgabe für Gerichtspräsident Stefan Remy. Die 20 anwesenden Anwälte legten jedes Wort auf die Waagschale. Ein falsches Wort könnte den Prozess zum Platzen bringen. Mit Journalisten verkehrte der Richter im Vorfeld nur schriftlich, mit Kopie an alle beteiligten Anwälte. Die Luft im kleinen Gerichtssaal war schon nach wenigen Minuten muffig. Bald empörten sich die Anwälte der Beschuldigten, der Saal werde der Bedeutung des Prozesses nicht gerecht. Auch zweifelten sie an der Kompetenz der Dolmetscher und überhaupt an der Zuständigkeit des Freiburger Gerichtes. Gleich zwei juristische Gutachten landeten auf dem Tisch des Gerichtspräsidenten. Dieser atmete tief durch, blieb aber ruhig. Der Prozess sei eine Farce, wetterte der Anwalt von Roman Abramowitsch. Weil sein Mandant vermögend sei, werde er zum Bauernopfer gemacht. Er hoffe, die Freiburger Justiz lasse sich durch Politik und Medien nicht unter Druck setzen. Der Anwalt der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung sprach nur wenig. Nach anderthalb Stunden löste Gerichtspräsident Stefan Remy die Sitzung auf. Beide Parteien haben eine Woche Zeit, das heute Gesagte zu verdauen und die Gutachten zu studieren, bevor der Prozess fortgesetzt wird. Wohl ohne den russischen Ölmilliardär Roman Abramowitsch. Dieser verschwand so unauffällig, wie er gekommen war, aus dem Gericht in Freiburg.
Info 3 Abend.
Das Bankensystem stabiler und sicherer machen, das ist eines der Hauptziele der Vollgeld-Initiative, über die wir am 10. Juni abstimmen. Bei einem Ja zur Initiative dürften die Geschäftsbanken selber kein Geld mehr schöpfen. Heute tun sie das etwa bei der Vergabe von Krediten. Stattdessen würde die Nationalbank eine wichtige Rolle spielen. Sie könnte für stabile Verhältnisse sorgen, so die Argumentation der Initianten. Stimmt nicht, erwidern die Gegner der Initiative, darunter der Bundesrat. Raphael von Matt.
Die Vollgeld-Initiative ist entstanden im Nachgang der globalen Finanzkrise vor 10 Jahren. Damals musste der Staat die UBS retten. So etwas soll sich nicht wiederholen. Dieses Ziel verfolgt die Vollgeldinitiative, wie Reinhold Harringer vom Initiativkomitee sagt.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Banken gerettet werden müssten, die würde massiv reduziert.
Und zwar, weil die Banken nicht mehr so leicht übermäßig viele Kredite vergeben könnten. Das Rezept der Vollgeldinitiative ist, dass alles Geld nur noch von der Nationalbank kommt. Heute können die Geschäftsbanken selber Geld schaffen, um Kredite zu vergeben. Dadurch entstünden immer wieder Preisblasen und Finanzkrisen, so Harringer. Wenn nun nur noch die Nationalbank für die Geldschöpfung zuständig wäre, wenn sie also die Geldmenge selber steuern könnte, dann wäre die Gefahr von Krisen gebannt. Besonders heikel seien die großen Banken, solche, die too big to fail sind, also systemrelevant, wie zum Beispiel die UBS, die Credit Suisse oder die PostFinance. Ihr Bankrott würde schwere volkswirtschaftliche Schäden auslösen. Dieses Risiko würde die Vollgeldinitiative mindern, sagt Mitinitiant Harringer.
Grundsätzlich wäre damit das Too-Big-to-Fail-Problem eigentlich gelöst, weil die Banken dann nur noch im Kreditgeschäft tätig sind und nicht mehr in der Geldschöpfung selbst.
Und eben alles Geld, das sie als Kredit vergeben, auch besitzen müssen. Doch die Gegner der Initiative bezweifeln, dass die Vollgeldinitiative das Bankensystem sicherer machen würde. Die Initiative könne Krisen im Bankensystem nicht verhindern, insbesondere solche, die wegen steigenden Immobilienpreisen entstehen, sagt Serge Gaillard, Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung.
Es wäre immer noch möglich, dass in bestimmten Zeiten der Optimismus so groß ist, dass die Leute sich zu stark verschulden und das ganze System in einer Immobilienkrise dann wieder einbricht. Von daher hält die Initiative das Versprechen nicht, das sie macht.
Außerdem habe die Schweiz nach der Finanzkrise von 2008 ja gehandelt und die Auflagen für die Banken verschärft, fügt Gaillard an. Heute müssen die Banken doppelt so viele Eigenmittel haben wie vor der Finanzkrise.
Die Situation ist heute sicher deutlich besser. Die Eigenkapitalquoten sind gestiegen. Systemrelevante Banken werden streng überprüft und kontrolliert von der FINMA. Da wurden schon große Fortschritte erzielt.
Und das ohne Vollgeldinitiative. Ob sie also das richtige Rezept ist, um das Schweizer Bankensystem stabiler zu machen, darüber sind sich Befürworter und Gegner höchst uneinig.
Das war Info 3, verantwortlich Pascal Schmitz und Damian Rast. Einen guten Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.